Ja, moin. Herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Podcast Wasser, Wind und Watt. Und ich habe heute wieder ein interessantes Mitglied aus dem Verein hier. Magst du dich mal kurz vorstellen?
Ja, ich bin Olli, inzwischen 51 Jahre und ja, man kann mich, glaube ich, auch mit zu den Gründungsmitgliedern und sogar noch davor titulieren. Ja, Drachenfliegen ist in meinem Leben, spielt das eine sehr, sehr große Rolle. Drachenfliegen, glaube ich, soweit ich mich zurückerinnern kann, hat seit meinem 8. Lebensjahr irgendwie eine große Bedeutung in meinem Leben. Und das hat sich bis heute gehalten. So die letzte große Station, wo eine Veränderung, was das Drachenfliegen angeht, da gibt es ja irre Facetten, ist so das Kitesurfen gewesen.
Du sagst, seit dem 8. Lebensjahr bist du eigentlich mit Drachenfliegen beschäftigt. Das heißt, du hast schon Drachen in der Hand gehabt, lange bevor ich auf der Welt war. Da würde mich natürlich interessieren, was waren das damals für Drachen? Wie bist du da reingekommen und ja, was hat dich so fasziniert davon, dass du bis heute ja mit Drachen zu tun hast?
Tatsächlich hatte meine Mutter mir irgendwann, ich weiß gar nicht mehr wo, wahrscheinlich in irgendeinem Supermarkt, einen einleinigen Drachen gekauft, der damals aus Kunststofffolie und irgendwelchen Holzlatten, sag ich mal, angeboten war. Und den haben wir an einer Leine ganz freudig auf einem abgeendeten Feld fliegen lassen. Und den habe ich lange Jahre auch tatsächlich auch gehabt. Und habe den immer, wenn da irgendwie in dieser Plastikfolie, ich glaube, es war irgendwie ein Raubvogel drauf gedruckt, wenn da ein Loch reingekommen ist, was ja nun als junger Bengel passiert, habe ich den immer fleißig mit Tesafilm geklebt. Und der bestand nachher, sage ich mal, zur Hälfte bestimmt aus Tesafilm. Also ja, und so hat eigentlich Drachenfliegen in mein Leben Einzug gefunden, soweit ich mich erinnern kann.
Okay, und das hast du ja dann auch noch ein bisschen weiter intensiviert, hattest du erzählt, so während der Ausbildung, als du ein bisschen älter wurdest.
Das auf jeden Fall, ja. Tatsächlich habe ich auch irgendwie immer irgendwo einen Drachen gehabt. Irgendwo im Schuppen oder halt irgendwo im Abstellraum. Und dann, ja, mal kam er raus, mal kam er nicht. Aber dann gab es eine Zeit, wo das wirklich sehr, sehr intensiv wurde. Zu meiner Zeit, wo ich in der Ausbildung tatsächlich war zum Kfz-Mechaniker und ich damals noch in Brake an der Unterweser gewohnt habe mit meiner damaligen Freundin. Die hat mich dann irgendwie animiert und hat gesagt, Mensch, lass doch mal einen Drachen fliegen gehen. Und tja, das war so in den 90ern. Und da kam dann auch so ein bisschen meine Lust auf, irgendwie mehr daraus zu machen. Beziehungsweise hat meine Freundin mich damals gestoppt und hat gesagt, ey, wir können nicht das ganze Geld für Drachen ausgeben im Drachenladen. Da muss eine andere Lösung her. Und dann habe ich halt angefangen, meine ersten Drachen tatsächlich selber zu bauen und selber zu nähen.
Also kurz mit der Ausbildung zusammen die ersten Drachen konstruiert und
Na,
flogen die auch?
die Kon Konstruktion, das kam dann ein bisschen später. Ich habe eigentlich so auf bestehende Baupläne zugegriffen, die eigentlich nachgebaut und so einen ganz typischen rautenförmigen, den eigentlich jeder kennt aus einem Strandshop oder sowas, die man halt auch heute noch kaufen kann. Sowas als allererstes gebaut, denn die ersten Lenkdrachen, die auch noch in dieser typischen Rauten- oder Diamantform sind, mit einem ganz langen Schwanz, wo man halt seine Flugfiguren nachvollziehen konnte. Und dann ging es halt irgendwann los. Muss noch mehr Power her. Also hat man angefangen, denn zwei, drei, vier, fünf Stück, ich glaube, ich hatte damals 12 Stück mir zusammengenäht oder waren es sogar mehr, ich weiß es nicht mehr genau. Und die hat man als sogenannte Kette geflogen und da war natürlich schon ordentlich Zugkraft im Gange.
Also mehrere Stabdrachen hintereinander.
Ja, ich würde das nicht unbedingt Stabdrachen nennen, also man muss sich vorstellen, diese rautenförmigen Drachen mit Verbindungsschnüren verbunden, logischerweise. Und dann hat man die an einer Kette halt fliegen lassen. Also wenn man so ein bisschen im Internet guckt, gibt es da tatsächlich auch ganz tolle Bilder und das ist halt auch sehr, 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 ja, war schon viel, viel Zug daran. Stabdrachen letztendlich aneinander gewonnen, ja, um deine Frage richtig zu beantworten.
Wofür habt ihr den Zug gebraucht?
Wofür haben wir den Zug gebraucht? Den haben wir gar nicht gebraucht zu der Zeit, weil da der sogenannte Traktionssport, wie man den nachher, ja, wie wir jetzt, du ja auch inzwischen und eigentlich auch schon eine ganze Zeit, fürs Kitesurfen benutzt. Da hat man noch nicht wirklich drüber nachgedacht. Da gab es tatsächlich in einigen Drachenläden, ich weiß nicht, ob die selbst gebaut waren oder ob die industriell gefertigt wurden, sogenannte Arschleder. Das heißt also, dass man sich die um seine Jeans mit wirren Bindfäden drum gebunden hat, um halt seine Jeans oder was auch immer nicht kaputt zu machen und halt jetzt sich hinterherziehen zu lassen. Das war das große Ziel.
Sich vom Drachen ziehen zu
Sich vom
lassen.
Drachen zu ziehen lassen, ja.
Also einfach Downwind hinterher auf dem
Ganz
Arsch,
genau.
auf dem Arschleder.
Ganz genau auf dem Arschleder, ja. Der ein oder andere, der diesen Podcast hört und auch so aus meiner Generation ist, der wird sich schmunzelnd dran erinnern.
Okay, und wann hast du dich, sage ich mal, vom Boden erhoben, dass du nicht mehr auf deinem Arsch rumgerutscht bist?
Vom Boden erhoben habe ich mich tatsächlich durch einen ganz netten Zufall, also dass ich den Kite- oder Drachenzug genutzt habe, auf einem Drachenfest in Burghave. Da habe ich damals den Sven Weithase kennengelernt, der in Cuxhaven schon, da war ich noch gar nicht in Cuxhaven sesshaft, schon sehr, sehr aktiv im Buggysport war. Also Buggysporten, muss man sich halt so vorstellen, ist ein Dreirad, wo man drauf sitzt, in den Händen beziehungsweise im Trapez den Drachen hat und mit den Füßen das Gefährt lenkt. Am Wind, wo wie es ähnlich wie es beim Kitesurfen jetzt auch funktioniert. Und da habe ich den kennengelernt und habe mir von ihm einen Buggy ausgeliehen. Und bin, glaube ich, das ganze Drachenfest über nur auf der Buggywiese hin und her gefahren und habe halt Buggyfahren gelernt.
Und für dich entdeckt.
Und für mich entdeckt. Das kann man nicht anders sagen. Und habe damals mir den Buggy auch ausgeliehen auf meine Drachenwiese nach Brake und habe dort halt, das ist eine ehemalige Spülwiese, und habe dort eine Riesenfläche gehabt zum Üben und bin dort, sobald ich Zeit und hatte und Wind war, bin ich auf dieser Wiese gewesen und habe gefahren, 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 gefahren. Tolle Zeit.
Okay, und die Drachen für den Buggy, hast du die damals dann schon selber genäht oder was waren das für welche?
Da habe ich mir tatsächlich damals im Drachenladen für viel Geld die ersten Zugdrachen, damals noch zweileinig, von einem Hersteller beziehungsweise sehr, sehr tollen Entwickler, der auch heute noch tolle Drachen macht, von Peter Linn gekauft. Damals ein 3,6 Quadratmeter, wo ich gedacht habe, da kann man auch mit um die Welt fliegen, weil es also riesig war im Vergleich zu den normalen Stabdrachen, die ich vorher geflogen bin. Dann musste natürlich irgendwann auch was Größeres her. Wir kennen das vom Kitesurfen. Ein Kite reicht ja meist nicht aus. Dann gab es eine Fünfer, also 5 Quadratmeter. Und ich meine, das Größte, was ich je selber besessen habe, waren 9 oder 10 Quadratmeter. Aber alles zweileinig. Da waren schon die ersten Safety-Ansätze auch schon drin. Wenn du die Griffe losgelassen hast, dann wurde der einfach ausgelöst, aber nicht festgehalten. Der flog dann weg. Gut, der ist dann irgendwann dann runtergetaumelt und konntest ihn irgendwo auf der Wiese wieder einsammeln mit Glück. Und wenn die Wiese groß genug war, oder halt auch mal, was einem guten Freund von mir passiert ist, im Baum.
Aber immerhin was vom Kite getrennt.
Absolut, ja.
Also dann viele Jahre im Buggy umhergefahren, sage ich mal, nebenbei noch Kites repariert und auch konstruiert, wenn
Ja,
es solche.
konstruiert, das kam dann irgendwann, wie die Buggy-Szene sich so ein bisschen entwickelt hatte. Da gab es dann damals das Drachenmagazin. Ich glaube, das gibt es heute auch noch. Heißt, glaube ich, etwas anders. Ich weiß es gerade nicht. Und da war eine Anzeige von Libre Power Sails, die Firma gibt es heute auch noch, dass die einen Testpiloten suchen.
Ein Crash-Test-Dummy.
Ja, so würde ich es vielleicht nicht unbedingt nennen, aber so sind einige Sachen leider gelaufen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe diese Anzeige, ich weiß nicht wie oft, mir angeguckt und dann zu meiner damaligen Freundin gesagt, ach, da haben sich bestimmt schon Hunderte gemeldet. Und dann sagte sie irgendwann, hast du jetzt mal angerufen? Ich sag, nee, ja, mach mal. Und dann habe ich da angerufen und ich war tatsächlich der Zweite nach Erscheinen des Drachenmagazines, waren so roundabout eine Woche oder zwei ins Land gegangen und habe dann tatsächlich meine ersten Gespräche damals mit Hans Hauser, dem Eigentümer und auch Betreiber von Libre Power Sails, geführt. Und wir sind dann zusammengekommen und ich habe dort mit Libre Power Sails den ersten Buggy von denen in Stahl damals noch zusammen geschweißt, geschraubt, gesägt Und dann auch die ersten Matten, die von der Grundkonstruktion von Hans Hauser kamen, der also auch Gleitschirme und auch andere Flugsachen herstellt und macht auch noch andere tolle Sachen aus Spinnaker. Und die hat er mir dann damals aus dem Süden, aus Willingen-Schwenningen, hochgeschickt und hat gesagt, probier mal. So, und dann habe ich halt in Anführungszeichen Feintuning gemacht und habe aber nachher auch verstanden, wie so ein ja, Zugdrachen funktioniert. Und habe halt angefangen, selber so ein bisschen zu konstruieren und habe auch insgesamt aus eigener Feder, ich glaube, ich werde es ganz viele waren, vier selber konstruiert. Ich glaube, eine lebt davon noch. Und habe halt mich wirklich mit sehr, sehr viel Freude auch dem Drachenfliegen hingegeben, weil es für mich einfach was komplett anderes war. Ich bin halt gelernter Kfz-Mechaniker und ja, das würde man nicht unbedingt denken, dass da irgendjemand Drachen fliegt auf der Wiese und sich dran freut. Aber da habe ich halt das kombinieren können. Also, ich ja Sägen und Schweißen gelernt habe, konnte ich halt den Buggy zusammenschrauben und
Stimmt.
dementsprechend dann halt die Mechanik hinbauen. Das war alles ein bisschen windschief und so weiter und so fort, aber das war gar nicht wichtig. Und tatsächlich gibt es den Libre, ich weiß gar nicht, wie das Modell jetzt heißt, gibt es tatsächlich noch von der Grundkonstruktion. Natürlich sind die verfeinert worden und neue Lacke und Farben und was auch immer entwickelt worden. Aber so von der Grundkonstruktion gibt es den immer noch so, wie ich den damals besägt habe.
Wow.
Tatsächlich heute noch, ja.
Und mit dem Buggy bist du dann auch hier in Cuxhaven rumgefahren
Mit
oder war das
Libre, genau.
später?
Da habe ich hier tatsächlich eine von Libre eine so eine Mini-Demo gemacht. War halt eine kleine One-Man-Show, klar, mit meiner Freundin damals dabei. Und da haben wir halt hier ja den Testwilligen, die Drachen und auch die Buggys zur Verfügung gestellt, dass sie also durchaus ausprobieren konnten. Aber das größte Event dazu war halt in Dänemark auf Fanø, jedes Jahr mit einer der größten Drachenfeste der Erde. Und da sind wir damals denn auch damals mit dem Hans Hauser, den habe ich tatsächlich nach einem Jahr erst persönlich kennengelernt. Und da haben wir dann unsere Sachen vorgestellt. Und Revolution, es gab halt zu der Zeit ganz eigentlich nur Peter Lynn und Flexifoil. Auch so Urgesteine, was den Treckensport angeht. Und dann kam Libre Power Sails um die Ecke. Naja, war natürlich das Getuschel in den großen Lagern ganz groß, aber letztendlich sind wir gut aufgenommen worden und dann hat sich das aber auch relativ schnell im Sande verlaufen. Auch bei mir berufstechnisch hat sich ein bisschen was geändert und hatte die Zeit nicht mehr dafür. Aber trotz alledem eine wilde Zeit.
Ja, das glaube ich. Auch wahrscheinlich einige Crashes mit den Dummies, mit den Buggies erlebt.
Auch mit
Als
den
Dummy, ja.
als Dummy, ja, und das mit Sicherheit, ja, und auch Lehrgeld natürlich gezahlt. Dann Radbolzen abgebrochen, Konstruktion nicht so kräftig genug gewesen. Dann haben wir mit logischerweise an der Nordsee mit Salzwasser, mit Rost zu kämpfen
Ja.
gehabt und festsitzende Bolzen. Ach, da gibt's unzählige Sachen, die man da aufzählen kann. Und breitere Hinterachsen, längere Vorderbau, damit der gerade oder schneller läuft und ach, da sind so irrsinnig viele Sachen draus konstruiert worden. Strandsegler sind inzwischen bei Libre zu haben und. Also, dieses Power Sails ist, glaube ich, sogar irgendwann verschwunden, wenn mich nicht alles täuscht. Aber da bin ich gar nicht auf dem neuesten Stand.
Wir haben uns ja jetzt quasi vom Arsch in den Buggy bewegt.
Genau.
Und dann, um jetzt den Übergang zu finden zum Kitesurfen, wie hat es da denn den Weg aufs Wasser gefunden?
Wie hat es den Weg aufs Wasser gefunden? Es gab damals, zu der Zeit gab es halt mehrere Drachenläden, die in Norddeutschland ansässig waren, unter dem Namen Flickflack. Gab es in Cuxhaven ja auch sehr, sehr lange, beziehungsweise es gibt ihn immer noch, aber nicht mehr so mit Ladengeschäft. Und damals gab es auch einen Flickflack-Laden in Wilhelmshaven. Wenn ich meine Erinnerung glauben darf, hat damals der Flickflack-Laden in Wilhelmshaven nach Schillig eingeladen. Das ist da so ein paar Kilometer von weg, also schon an der Nordsee.
Bekannter Kitespot
Genau,
heutzutage.
bekannt aus Kitesport, klar. Auch in der Wakeboard-Anlage ist da, glaube ich, um die Ecke. Wo unter anderem, wie der Zippe in der letzten Folge erzählt hat, die Johnny Love Air Show stattgefunden hat, die
Ach,
erste.
jawohl.
Da war ich mit Zippe damals auch zusammen. Das war auch eine gute Sache. Jedenfalls hat dort der Drachenladen eingeladen zu einer sogenannten Demo, so hat man das früher genannt. ne, Demonstration, hier Kiteboards auf und bin dann halt mit einem Bekannten darüber gefahren, weil er gesagt hat, Mensch, hier, du kannst doch gut Drachen fliegen und du hast doch bestimmt noch einen Powerdrachen liegen, lass mal hinfahren. Und wenn ich mich recht erinnere, auch mit dem noch mit dem Eigentümer vom Flegplatz Cuxhaven, sind wir dahin und haben das halt ausprobiert. Und ich habe damals mit meinen Buggymatten natürlich noch nicht schwimmfähig oder sonst irgendwas, habe da in der Nordsee gelegen und habe halt versucht, aufs Brett zu kommen. Mehr oder weniger erfolgreich, mehr gestürzt als alles andere. Und habe da so meine ersten Versuche gemacht. Und ja, aber dann habe ich tatsächlich aufs Brett meine ersten Meter, habe ich ganz klischeehaft, durch einen netten Zufall, bin ich nämlich damals mit der Firma HQ Kites oder Invento, nach Barbados gekommen.
Schon angenehmeres Klima.
Auf jeden Fall, ja. Sonnenbrand war garantiert für uns Nordlichter, weiß. Aber da habe ich ganz klischeehaft in einer Bucht, ja, nennt man das Bucht, meine ersten Meter damals mit unserem guten Freund, der auch Vereinsmitglied ist, Fridtjof Detzner, meine ersten Meter in einer Bucht von Barbados gemacht. Ob das nun kontrolliert war oder nicht, das überlasse ich der Fantasie.
Und zeitlich befinden wir uns da so um die Jahrtausendwende.
So, wenn ich das richtig im Kopf habe, 99, 2000 muss das
Ja.
gewesen sein.
Und dann fehlen ja auch nur noch ein paar Jahre und wir sind mal wieder bei der Vereinsgründung.
Absolut, ja. Die Vereinsgründung, wie das schon in der letzten Folge beschrieben war, war halt die Stadt Cuxhaven gut im Verbieten, beziehungsweise, naja, im Restriktieren. Und dann, ja, die ganzen wilden Verrückten, wie der Zippel das schon so nett und treffend beschrieben hat, ja, denen müssen wir Einhalt gebieten. Und irgendwo hat man halt immer irgendwelche Kanäle gehabt, der kennt jemand den, der jemand kennt, der jemand kennt, der auf dem Deich spazieren gelaufen ist. Da müssen wir was tun. Und da ist halt das Thema Vereinsgründung zustande gekommen. Und ich kann mich noch wirklich bildhaft dran erinnern, dass es tatsächlich auf dem Döser Messeplatz in der Nähe der Kugelbake, da ist unsere geliebte Fressmeile, so wie wir die
Ja.
ganz liebevoll nennen, eine Fischbude, vor der wir gesessen haben mit, ich glaube, insgesamt waren es 15 oder vielleicht 20 Leute. Ich weiß es wirklich nicht mehr genau. Jedenfalls die Clique, die damals am Strand war und sich auch jeder irgendwie kannte und bei jedem schon mal irgendwie Bierchen getrunken hatte. Und wir haben damals dort bei der Fischbude den Verein gegründet.
Die Fischbude gibt's ja bis heute.
Die gibt's bis heute noch, ja.
Ja, witzige Story, dann quasi die 15, 20 Verrückten mit ihrem Schirm,
Genau.
die ja doch ein bisschen Respekt genossen haben, wo alle mal ein bisschen Abstand genommen haben, wenn die ihr Zeug ausgepackt
Oh
haben.
ja.
Ja, schönen Einblick in die Anfänge des Drachensports, sage ich mal. Also vom Buggyfahren haben wir uns ja jetzt zum Kiten bewegt,
Genau, ja.
Vereinsgründung und da in dem Jahr 2004 hat sich ja der Verein gegründet. Und der Henk den Hör war dann ja auch nicht mehr weit weg. Da war es ja auch von Anfang an
Da
mit
war ich auch
dabei.
von Anfang an mit dabei. Naja. Die Leute, die mich persönlich kennen, wissen, dass ich selten an der Feier vorbeilaufen kann. Das war damals auf den Drachenfesten, wo ich also noch gar nichts mit Kiten zu tun habe. Und dann später bei den Buggy-Veranstaltungen, da sind wir auch auf Meisterschaften gefahren, auf deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften, Italien, Norwegen, was weiß ich, wo wir überall gewesen sind. Und naja, feiern mochte ich schon immer gerne. Ich mag halt Menschen gerne. Und dann sind wir halt. Ja, haben wir aus dieser Geschichte tatsächlich über Kitesurfing Kiel, wie Zippe das so schön erzählt hat, ist dann dieser Wettkampf Nord gegen Ost sozusagen ins Leben gerufen worden. Damals noch mit einer Bulli-Geschichte. Da war nichts mit Zelt oder sonst irgendwas. Das war wirklich, ja, wir machen das mal, so nach dem Motto, haben wir das gemacht. Und da war ich halt auch von Anfang an dabei. Zu Anfang eher so als Mitläufer, Teilnehmer, würde ich mal sagen. Aber denn, naja, du bist ja Cuxkiter, beziehungsweise Cuxhavener, und du gehörst irgendwie mit zur Crew. Und das nächste Jahr bin ich dann auch schon wirklich ziemlich tief in die ganze Orga mit eingestiegen. Man hat mich dann immer so, ja, ne, hier muss das Zelt hin, mach mal, Olli. Oder wir brauchen mal Musik am Strand. Hast eine Idee, Olli? Naja, und die Leute, die mich kennen, wissen, dass meine zweite große Leidenschaft tatsächlich auch Musik ist. Musik hören und auch so ein bisschen, ja, ganz, ganz hobbymäßig, so ein bisschen als DJ-mäßig, so ein bisschen unterwegs bin. Aber ich halt Spaß an Beschallung habe und halt auch an einer guten Anlage, die dann die Leute beschäftigt und ja, und das ein oder andere Kaltgetränk dazu genießen. Dementsprechend war so das Thema Hänglein höher geboren letztendlich.
Und die Aufgaben hast du ja, wenn ich mich richtig erinnere, bis heute, ne? Also die
Absolut.
Beschallung, das Zelt ist ja auf jeden Fall dein Aufgabenbereich.
Absolut, ja.
Wie würdest du denn so die Entwicklung vom Hänglein höher beschreiben? Ich meine, du hast ja jetzt gute 15 Jahre, sage ich mal, mitbekommen.
Wie würde ich die Entwicklung beschreiben? Aus dieser ursprünglichen Idee heraus, also das auszuspringen, ne, wer springt denn am höchsten, weil alles andere ist ja bei diesem Contest nicht wirklich interessant. Und wo wir dann jetzt zum letzten Veranstaltung, leider gab es ja nun letztes Jahr keinen, wie kann man es am besten beschreiben? Ich glaube, von der Steinzeit zur Neuzeit, würde ich mal sagen. Armin Harig, der Eigentümer und auch Entwickler von FlySurfer, hat das irgendwann mal ganz, ganz nett, unter anderem auch auf dem Hänglein höher, in seinem Wohnmobil oder was damals noch in seinem Bulli, das weiß ich gar nicht mehr, ganz nett beschrieben, weswegen er mal gerne gekommen ist oder auch locker kommt, ich weiß gar nicht. Nein, er hat jetzt inzwischen seine Crew. Ihr seid ein Haufen professioneller Amateure. So hat er das mal irgendwann mal nett beschrieben. Und ich glaube, das beschreibt es auch ganz gut. Wir sind zwar durch viele Vereinsmitglieder, die halt auch mit den Behörden das irrsinnig toll machen, ich hätte die Ruhe gar nicht dazu, irgendwelche Hersteller anschreiben oder mit denen Kontakt halten und, sind wir so gut geworden und auch extrem gut vernetzt, dass wir ja tatsächlich ein irrsinniges Festival auf die Beine stellen, was halt mit ganz wenigen Händen immer wieder, wenn wir uns denn dann hinstellen oder oben auf unserem Vereinsgelände da runtergeblickt haben und so gesagt, geile Nummer.
Sehr schön. Also professionelle Amateure würde ich so unterstreichen und ich würde es auch so ein bisschen verstehen, dass sich das Ganze halt professionalisiert hat, aber ich sag mal, der Spirit von damals immer noch geblieben ist.
Absolut, ja. Also das ist halt so, dass wir unsere Verrücktheit behalten haben und auch ganz oft mit irgendwelchen Ad-hoc-Lösungen um die Ecke kommen mussten oder müssen nach wie vor, was aber auch genau das ausmacht. Wir haben nicht irgendwie eine Technik-Crew oder sonst irgendwas. Da heißt es, Mensch, Olli, da hinten kommt keine Musik an. Machen wir was. So. Oder ganz zu Anfang, wie es 2019 war, dass der Zeltanhänger einfach mal im Sand stecken geblieben ist und dass du mit allem Mann den Zeltanhänger rausschiebt. Also es geht wirklich, ich glaube, es gibt auch einen netten Satz so von der Klofrau zum Direktor. Also man ist alles, wenn man da in dem Team mit ist.
Ja, das stimmt auf jeden Fall und jeder lebt das ja auch.
Absolut, ja. Nach diesen 3, 4, 5 Tagen, wenn es also in die heiße Phase geht zum Wochenende, da sind alle auch immer heilfroh, wenn es denn Sonntag 20, 22 Uhr ist, wie das Zelt ausgefegt haben, der ganze Müll weg ist und alle ohne irgendwie nennenswerte Defekte denn wieder nach Hause können und ja, zufrieden aufs Sofa und mit einem Grinsen im Gesicht, aber völlig kaputt eingeschlafen sind. Also doch, das macht mir auch immer wieder, auch egal, wie lange das jetzt her ist und dass das erste war und bis zum letzten immer wieder Spaß und ich lebe das auch.
Und ich glaube, du freust dich auch auf dieses Jahr und hoffst, dass das
Oh
stattfinden
ja,
kann
ich
und wird.
glaube, da bin ich nicht der Einzige. Ich denke, dass mindestens alle von der heißen Crew, die hier also immer wieder am Strand zu treffen sind und auch viele unserer Gäste, die vielleicht auch diesen Podcast hören, sich auf eine schöne Party und hoffentlich auch ein paar coole Gäste, wo wir also tolle Sachen machen können, wieder da beim letzten Mal und mit unserem sogenannten Stargast, den Ruben Lenden am Start. Ja, eine Größe im Kitesport, die auch nicht mehr wegzudenken ist. Ja, ich denke, dass sich alle darauf freuen, dass wir da eine coole Zeit haben, auf jeden Fall. Und tatsächlich den Spirit bewahren.
Ja, das wünsche ich mir auch. Den Ruben Lenden, wenn ich mich richtig erinnere, sage ich jetzt mal so, hast du den ja auch angeschleppt.
Naja, was heißt angeschleppt? Da ich ja nun relativ früh mit der ganzen Kitesurferei angefangen habe und auch nicht müde war, auf irgendwelche Festivals zu fahren, sei es in St. Peter-Ording oder gab vorher noch kleinere Veranstaltungen, St. Peter-Ording, auch der Kite World Cup, denn auf dem Fischland-Darß-Tour und so weiter und so fort, da gab es also schon eine ganze Menge Sachen. Bin ich natürlich auch nicht unbekannt geblieben, weil, naja, wenn ich feiere, dann richtig. Und dementsprechend hat man auch so diese ganzen aufgehenden Sternchen und Stars kennengelernt. Und ich habe die halt auf der Basis kennengelernt, wie man mich halt auch am Strand kennenlernt. Ich bin halt so, wie ich bin.
Ja.
Geradeaus. Und dann gibt es ein Bier zusammen oder auch ein anderes Kaltgetränk. Und so habe ich Ruben Lenden tatsächlich auch kennengelernt. Zu der Zeit wusste ich gar nicht genau, wer er ist. Und wir haben halt einfach ein Bierchen zusammen getrunken. Wenn ich mich recht erinnere, war es auf einem Festival in Noordwijk in Holland. Nee, das war gar nicht auf einem Festival in Noordwijk. Das war eine Vorstellung für die Drachenmarke, die er damals gefahren ist, in einem Pub. Da gibt es wilde Untergrundvideos, die möchtet ihr nicht sehen. Da habe ich Ruben kennengelernt und über die Jahre halt immer irgendwie per Internet und auch hier mal übers Telefon mal eine WhatsApp geschrieben, zum Geburtstag gratuliert. So wie man es halt macht unter Kumpels. So habe ich den Kontakt zu Ruben nach wie vor.
Und dann mal nachgefragt, ob er nicht bei uns
Genau.
DJ spielen möchte.
Er hat dann irgendwie, keine Ahnung, vor 10 Jahren hat er mal ein ganz cooles Set auf einer Plattform veröffentlicht im Internet. Das habe ich durch Zufall angeklickt und war also echt begeistert und habe auch dann mehrere Live-Sets von ihm gehört, also auch auf Partys. Und auch auf seinem Kanal, beziehungsweise dieser Plattform, ich weiß gar nicht jetzt gerade im Moment, wie die heißt, auch ein paar Sets angehört. Und naja, Ruhm und ich, wir wussten halt schon, in welche Beats das geht, was halt Spaß macht. Und ja, dementsprechend habe ich ihn halt mal gefragt, hast du nicht Bock? Und ich glaube, das war eine grandiose Party mit ihm zusammen.
Auf jeden Fall. Also an den Rückweg kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich bin aber zu Hause
Ja.
angekommen
Ja.
und
Was noch eine ganz kurz nochmal eben, also was ich so super fand, wir hatten ja eigentlich den Masterplan, dass Ruben nur so zwei Sets auflegt. Sets im Allgemeinen bekannt, so eine Stunde, anderthalb pro DJ, wenn man so auf Festivals geht, dann kennt man das, so ungefähr die Zeit. Und wir hatten auch noch einen Zweit-DJ da,
stimmt, ja.
der auch ein ultra netter Mensch ist, den habe ich tatsächlich über eine Lokalität hier in Cuxhaven kennengelernt und ihm also auch mehrere Abende zugehört und dann so, ja, das würde auch passen. Und ganz niedlich war halt, bin ich irgendwann immer wieder zu ihm hin, hat mich halt immer mit Getränken versorgt und gefragt, Mensch, geht's dir gut und so weiter und so fort. Und dann haben wir beide zusammen auf so einer Bierbank gesessen, haben Ruben bei der Arbeit in Anführungszeichen zugesehen. Und da hat er nur zu mir gesagt, Olli, ich könnte es nur schlechter machen gerade. Ich bin zufrieden. Alles ist gut. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Denn haben die beiden sich auch auf ad hoc verstanden. Also er ist dann nicht zum Einsatz gekommen, weil Ruben scheinbar auch so viel Spaß hatte, dass er wirklich, wenn ich mich recht erinnere, bis 3:30 oder 4 Uhr morgens gespielt hat. Der liebe Jens und ich, wir noch schnell die teure Stereoanlage abgebaut haben, die wir uns auch ausgeliehen haben. Und dann sind wir alle in die Bullis verschwunden und es war einfach nur gut.
Ja, wir hatten ja kurz drüber gesprochen. Also du hast ja schon oder du beschäftigst dich ja schon seit langem mit Kites, mit der Konstruktion und reparierst ja auch bis heute noch Kites. Also ich glaube, mein Neuner war ungefähr 4, 5 Mal bei dir
Ja,
zur
letztendlich haben wir uns, glaube ich,
Reparatur.
auch über Kite-Reparatur kennengelernt, wir beide. Du bist irgendwie auf eine Empfehlung vom Strand irgendwann mal, hast du mich, glaube ich, per Telefon angerufen, Mensch, hier so und so, wohnen um die Ecke und ich habe da, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Drachen das war. Da hattest du irgendwie für kleines Geld ein großes, ich glaube, eine Maschine war das oder irgendwie so.
17er Turbine.
17er Turbine, so war es. Ja, da war irgendwie eine Undichtigkeit oder was auch immer. Ja, aber tatsächlich repariere ich Drachen. Ja, ich habe damals schon die Buggymatten selber repariert, weil ich halt aber irgendwo ins Gebüsch geflogen habe oder selber irgendwie irgendwo bei einem Rennen oder bei einem Spaßrennen irgendwo hängen geblieben sind, die Waage repariert, also die Steuerleinen und so weiter und so fort. Aber das haben wir bei den Tube-Kites ja nicht. Da passieren ja in Anführungszeichen nur Flächenverletzungen oder halt Undichtigkeiten vom Schlauch. Ja, und das hat dann damals der Martin, auch ein guter Freund, der leider Cuxhaven verlassen hat, hat dann auch gesagt, Mensch, hier, ich habe da einen Riss im Kite, kannst da mal gucken. Und ich glaube, das war so einer der ersten Drachen, die von der Szene in Cuxhaven, die ich repariert habe. Naja, und habe meine Nähmaschine immer am Start. Und im Sommer geht es auch mal, dass es mal über Nacht repariert wird, weil dann am nächsten Morgen dann Wind ist oder am nächsten Nachmittag. Ne? Und habe dann auch hier und da schon mal in dem nassen Kite mit dem Föhn gesessen, um die Stelle trocken zu machen, damit es klebt und ich das vernähen kann. Meine Frau sich regelmäßig über den sandigen Flur aufgeregt hat, aber das ist alles in Ordnung, das passt schon. Also ja, mache ich immer noch und ich denke, das wird sich auch noch einen Augenblick hinziehen, bis ich das vielleicht irgendwann mal aufhöre, aber ich glaube nicht.
Ich meine, du hast hier zu Hause ja extra so klein ist das ja gar nicht, hohe Wände, ein Büro eingerichtet. Oder was heißt ein Büro, eine Werkstatt eingerichtet zum
Tatsächlich ist es so, ja.
Kite-Reparieren, ne?
Angefangen habe ich ja mit einer ganz normalen Haushaltsnähmaschine, die tatsächlich von meiner Frau sogar ist. Und die existiert auch noch, die habe ich nicht kaputt gekriegt. Und dann habe ich mich halt an meine Drachenbauzeiten, wo ich halt angefangen habe, diese rautenförmigen Drachen, was ich eingangs schon sagte, zu nähen, erinnert, Mensch, was war denn noch eine tolle Marke? Ja, und da gab es ja schon Internet und da hat man halt geguckt, was Gebrauchtes gekauft und dann irgendwo auch was Neues gekauft und ja, und so hat man denn zwei unterschiedliche Maschinen immer am Start, dass man auch in die kleinsten Ecken kommt, um es zu reparieren, beziehungsweise Flächen zu nähen. Ja, und dann haben wir dann nach dem Umzug in unsere neue Wohnung auch in diesem kleinen Büro, das ist zwar klein von der Fläche, aber wir haben Gott sei Dank sehr hohe Decken, eine richtig schöne Werkstatt eingerichtet, ja.
Die ja auch sehr oft im Betrieb ist.
Oh
Also
ja.
der Nachschub wird ja geliefert, auch
Nachschub
von
wird
unserer
geliefert.
Jugend. Und ich glaube, die Leute in Cuxhaven oder die Kiter in Cuxhaven sind ja auch sehr dankbar für diesen schnellen Service teilweise.
Das freut mich, das zu hören, ja.
Denn der Kite, der kaputt ist, ist ja meist der, den man gerade braucht zum Fliegen.
Absolut immer der, den man braucht, der ist kaputt. Das
Oder liegt zu Hause,
ist
man
Murphy's
kennt's.
Law, das ist so. Wieso? Es waren doch nur 20 Knoten gemeldet. Warum sind denn jetzt 30 und mein Neuner liegt zu Hause? Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Spruch am Strand schon gehört
Wir
habe.
kennen es alle, ja.
Ja.
Aber du beschränkst dich ja nicht nur aufs Reparieren von Drachen. Also, wenn Drachen, sage ich mal, so kaputt sind, dass sie nicht mehr repariert werden können, ist dir ja noch eine ganz tolle Idee eingefallen, die noch weiter zu verwerten. Magst du dazu mal was erzählen?
Ja, da kommt wieder der Martin ins Spiel, der auch tatsächlich einer wirklich ein sehr, sehr guter Freund über die Jahre geworden ist. Der zum Beispiel ist auch ein Gründungsmitglied, unser
Ja,
Österreicher.
damals für Best, oder
Damals
wie?
für Best, genau. Der kam irgendwann, der ist beruflich, ist in der Luftfahrt unterwegs und der kam irgendwann mal zu mir, auch glaube ich mit einer Reparatur und sagte, Mensch Olli, mein Neuner, den hat's zerrissen, ich weiß es jetzt einmal aus der Luft gegriffen. Kannst den reparieren? Und du sag mal, ich war in Südafrika beruflich und da habe ich was auf dem Festival gesehen, das möchte ich auch gern haben. Ich sage, ja, was denn? Ja, da hat jemand, glaube ich, aus einem alten Kite sich eine Umhängetasche gebaut. Und dann habe ich ein bisschen gestutzt und gesagt, irgendwie eine witzige Idee. Ich sage, aber ich zerschneide doch jetzt nicht meinen Kite, um dir eine Umhängetasche zu bauen. Und wie du gerade schon sagtest, der Martin hat damals Best Kites vertrieben, die gibt es heute, glaube ich, auch noch. Und in der Anfangsphase, wie bei jeder Konstruktion und bei jeder neuen Firma, gibt es halt irgendwelche Test-Kites, Demo-Kites, die vielleicht auch zerrissen worden sind oder halt Reklamationen oder sowas. Und da hatte der Martin auch einen am Start. Und da hat er zu mir gesagt, hier, nimm den mal, zerschneid den mal und bau mir mal was Schönes. Und so waren die Anfänge. Und dann habe ich halt muss ich gerade mal überlegen, tatsächlich. Genau, ich habe damals eine College-Tasche gehabt, die ich dann wirklich aufgetrennt habe und mir dort die ersten Maße abgenommen habe. Und habe auf dem Hengtin Höher tatsächlich sogar meine ersten Taschen verkauft. Das weiß ich also noch. Kam denn irgendwie mit, eigentlich waren sie für Martin bestimmt, weil er sie bestellt hatte bei mir. Ich glaube 5 Stück zum Ausprobieren. Und bin damit aufs Festival gelaufen, in der Vorbereitung. Oh, das ist ja cool, wo kommt die denn her? Ja, habe ich gebaut. Da gab es die Firma, beziehungsweise meinen Namen gab es damals noch gar nicht. Und da habe ich damals auf dem Hengtin Höher tatsächlich meine ersten Taschen verkauft. Und dann ist daraus natürlich, wie das so ist, wenn du irgendwas verkaufst, ne, musst du mal sich auch ein bisschen legitimieren. Und dann ist damals Custom Kitebags entstanden. Ja, CustomKitebags.com.
deine Firma, die ja bis heute besteht.
Meine Firma oder ein Kleingewerbe, wo ich eigentlich auch Spaß und eigentlich auch so ein bisschen mit dem Umweltgedanken, so, naja, unsere Kites sind halt aus Kunststoff oder anderen Materialien, das halt irgendwie in die Umwelt zu schmeißen, ist halt auch nicht so toll. Und so Segeltuchtaschen gab es ja schon vor meinen Taschen lange. Aber so aus Kites hatte ich bis dahin noch irgendwie nicht wirklich fast gesehen. Sind dann halt hier und da mehr aus der Erde geploppt. Und ich glaube, meine ersten Versuche habe ich gemacht 2006 oder 2007. Und dann habe ich auch ziemlich schnell auch mich eintragen lassen und dann halt auch ein Kleingewerbe draus gemacht.
Also seit guten zehn Jahren mehr oder weniger professionell im Taschengeschäft unterwegs.
Kann man so sagen, ja doch, ja. Naja, dann logischerweise sind Anfragen auf andere Modelle, denn nicht nur eine Umhängetasche, sondern dann auch irgendwie, Mensch, kannst du nicht was machen mit Laptop-Polsterung oder halt eine Sporttasche für die Sauna. Viele von unseren Kitesurf-Freunden vom Strand gehen ja auch in die Sauna und schleppen tatsächlich ganz viele von mir ihre Taschen mit in die Sauna oder zum Sport oder was weiß ich wohin.
Also fertigst du die auch individuell an? Also
eigentlich, ich sag mal mein. Eigentlich hauptsächlich. Ich mag es nicht, irgendwie was zu konstruieren, weil mein Credo ist tatsächlich so, ich baue das für dich. Nicht für mich. Aber ich muss mit der Tasche so zufrieden sein, dass ich sie selber tragen würde. Gleich vorweggenommen, pink trage ich nicht. Aber selbst pinke Taschen würde ich halt selber auch tragen, weil es muss halt schön sein. Und jede Tasche ist halt ein Unikat und ich baue sie garantiert kein zweites Mal.
Ja, und du hast ja massig Material hier.
Oh ja.
Aber auch wenn, ich sag mal, wenn mir mein Kite jetzt kaputt geht, absolut nicht zu retten ist, könnte ich den zu dir bringen und sagen, mach mir eine Tasche draus. Denn die Taschen, all die Kites halten ja an sich schon ewig bei den Bedingungen, aber die Taschen halten ja. Hast du jeweils eine Tasche zurückbekommen, weil sie kaputt ist?
Ich habe tatsächlich, ja, zurückbekommen, weil sie kaputt ist, ja, aber dann war sie auch schon 8 Jahre alt.
Und dann hast du sie umgenäht?
Dann habe ich sie tatsächlich aufgetrennt und das eine ein oder andere festgeklebte Kaugummi in der Ecke gefunden. Und dann, ja, ein neues Stück Kite eingenäht. Und naja, die Verstärkung da innen drin ist halt auch zum Thema Umweltgedanken, das sind halt ehemalige Werbeplakate, die halt auf Festivals oder auf Veranstaltungen aufgehängt wurden, danach nicht mehr gebraucht wurden und dann entweder entsorgt werden, ja, oder halt rumliegen. Und dann habe ich halt hier durch eine ortsansässige Werbefirma, bin ich da immer relativ preiswert rangekommen. Aber inzwischen ist es so, dass die nicht mehr schnell genug laufen, eine Zeit lang war es so, sondern dass sie nicht mehr schnell genug nachliefern konnten, die ich Taschen bauen muss und habe dann inzwischen meinen Lieferanten. Das ist LKW-Plane, ganz simpel und einfach. Ne? Und LKW-Plane, naja, weiß ja der eine oder andere auch, das kriegst du halt kaum kaputt. Es scheuert halt durch und irgendwann wird halt so eine Tasche auch speckig und ein bisschen dreckig, aber Vorteil ist, schmeißt in eine Waschmaschine, lässt 2 Tage trocknen, perfekt, kannst du wieder benutzen. Wie halt mit einem Kite auch. Den pflegst du ja. Ne?
Genau. Ja, wie gesagt, geht auf Custom Kite Bags. .com, schaut euch die Taschen an und wenn ihr mal einen Kite zu reparieren habt, findet ihr ja auch da deine Telefonnummer, gehe ich mal von aus.
Ja, oder natürlich, einen Kontakt zumindest. Einen Kontakt auf jeden Fall und da kann man gerne machen, aber es ist halt so, dass ich natürlich auch berufstätig bin und so wie es passt, aber so im Sommer, wenn ihr hier in Cuxhaven zu Gast seid, seid willkommen, also wenn muss der nächste Tag nicht scheitern.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, haben wir es soweit. Vielen Dank schon mal, dass du dir heute Zeit genommen hast für mich.
Sehr gerne.
Und wenn, wie gesagt, wenn ihr Themenvorschläge oder sonstiges habt, immer gerne her damit.
Ganz genau. Ich würde sagen, vielen Dank, dass du mich interviewt hast und ich ein bisschen was von meiner Drachen- und Kitesurf-Geschichte erzählen durfte. Ja, freue mich darauf, dass das Wasser bald wieder ein bisschen wärmer wird und wir uns wieder zusammen windige Tage und Kites um die Ohren schlagen können.
Genau, für Olli ist es noch zu kalt. Ich gehe am Sonntag raus.
Ja, mir ist das zu kalt. Ich bin da alt geworden.